Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem Sonic Boom Podcast, Videocast. Heute am Start ein ganz besonderer Gast, ein guter Freund von mir. Und ich bin so happy, dass wir mal wieder einchecken. Und wir haben gerade im Vorgespräch, muss gucken, dass es nicht zu lange dauert, weil wir die ganzen Themen natürlich auch gerne für euch hier mit auf den Podcast nehmen wollen. Deshalb erstmal herzlich willkommen. Frisch geduscht, frisch gebadet, frisch beim Sport gewesen, hast du mir gerade noch erzählt. Lieber Tobias Beck.
Danke dir, mein Lieber. Ich freue mich total, hier zu sein. Wir haben so lange nicht gequatscht. Es gibt so viel zu erzählen. Ja, und ich war tatsächlich beim Sport, weil ich habe gesagt, ich kann nicht mit dir reden, wenn Mr. Sonic Blue das immer so propagiert. Muss ich jetzt hin? War ich und frisch geduscht habe ich auch.
Und, wie fühlst du dich?
Gut. Das ist ja immer das Ding. Ich habe das in ganz vielen Lebensbereichen echt gut gemeistert. So diesen Kampf im Kopf. Beim Sport ist es immer noch auf der Hinfahrt. Mein Gehirn sucht 900 Gründe, warum ich da nicht hinfahre. Wenn du dann draufstehst, ist auch wie in allen anderen Bereichen alles cool, ne?
Ja, voll komplett. Also dann danach dieses Adrenalin und Endorphin und die Ausschüttung unter der Dusche oder wenn du es dann doch gemacht hast, ist einfach unbezahlbar, ne?
Deshalb. Ja. Da bin ich heute ein bisschen stolz, dass ich hingefahren bin. Weil heute Morgen hat mein Gehirn so gesagt, Tobi, also heute wäre doch nicht der perfekte Tag. Ne? Aber das sagt mein Gehirn bei ganz vielen Dingen. Und deshalb am Ende des Tages ist das Mikro. Ne? Wir müssen bei uns anfangen.
Ja, gehst du ins Gym oder was machst du für Sport?
Also ich mache so, also da bin ich tatsächlich kein Vorbild, da solltest du mit ganz vielen anderen sprechen. Also ich mache tatsächlich jeden Tag so meine Übungen zu Hause, Liegestützen und so und jetzt Gott sei Dank relativ regelmäßig habe ich einen Personal Trainer, der mich durchscheucht. Es gibt ja viele Leute, die machen das wirklich aus Pleasure, bei mir ist es eher ein, ich muss das machen, weil ich mit 80, 85 gerne noch auf der Bühne viele Menschen begeistern möchte. Also eher so ein bisschen Reverse Engineering. Ich weiß, das muss ich machen dafür und das ist der Grund. Aber vielleicht finde ich eines Tages den Moment, wo ich sage, ich habe jetzt so einen Enlightened Moment auf dem Crosstrainer oder bei der Bank. Ja, aber jeder hat andere Gründe, ne, für sowas.
Komplett. Aber bei dir war es noch nie so hin zu Motivation, Pleasure, ich habe Bock. Die Gewichte zu stemmen, zu bewegen, zu gucken, wo ist mein Limit?
Um ehrlich zu sein, habe ich in meinem Leben ganz wenig hin zu Motivation. Also es gibt ja zwei große Motivatoren, weg von oder hinzu. Ich erlebe hinzu, wenn ich darüber rede, eines Tages vielleicht außerhalb von Deutschland wirklich zu leben, da erlebe ich ein Hinzu, wobei ich das auch reflektieren muss, weil es eine Millionen Gründe gibt zu gehen. Es ist eher so die Freude der Erleichterung dann. Aber tatsächlich, nee, habe ich nicht. Beim Skifahren vielleicht, beim Tauchen, sowas mag ich sehr gerne. Aber die Erlebnisse, dass ich wirklich motiviert bin, so krass von innen, habe ich, wenn ich Menschen helfen kann, wenn ich Menschen groß machen kann, da bin ich so komplett im Flow. Für mich selbst brauche ich da, und das ist vielleicht auch für einige interessant, ganz oft Hilfe von außen. Ich habe einen Coach für meinen Body, ich habe einen Coach für meinen Kopf, ich arbeite mit einer spirituellen Meisterin, die mich alle so da halten, dass ich eben auf der Bühne oder in einem Buch oder wie auch immer Leistung weiterbringen kann. Also es kommt nicht einfach so.
Aber das würdest du sagen, das ist, du hast ja eben gesagt, es gibt hinzu, weg von, man sagt auch Pain and Pleasure, die beiden Hauptmotivatoren. Und manchmal sagt man ja sogar, dieser weg von ist noch ein stärkerer als der hinzu, weil der
kalibriert,
länger nachhaltiger.
Ja, der kalibriert halt nochmal. Ne? Ich meine, wir haben ja, ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen auf der Seitenlinie verfolgt hast, ich hatte in den letzten 2 Jahren so 4 Meter Krisen in meinem Leben auf einmal, wo eine davon eigentlich schon gereicht hätte, um zu sagen, pass auf, ich lasse die ganze Scheiße, wie kann jemand wie ich mich überhaupt auf eine Bühne stellen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier sagen soll.
Und dann los. Ja, so ein bisschen so hier und da. Ich meine, die ganze Welt war Krise, ne?
Die ganze Welt war Krise und das ist vielleicht erstmal das Erste zu erkennen, dass wenn ein Teil in einem Kartenhaus bröckelt, bröckelt das Kartenhaus. Und das zu verstehen, dass, weißt du, diese Kalendersprüche, die ich jahrelang auf Bühnen erzähle, wenn die plötzlich im eigenen Leben so viel Wirkung haben, dass du dich daran wieder hochziehst, dass ich mich daran wieder hochziehen konnte, zu sagen, ich kann dir nicht Dinge erzählen, die ich selber nicht lebe. Also ich kann es kurz zusammenfassen. Die wichtigste Person in meinem Leben ist gestorben, mein Vater, vor 2 Jahren in meinen Armen. In Ingolstadt, auf der Palliativstation. Niemand bereitet dich darauf vor, dass Eltern sterben. Niemand. allein darüber könnte ich jetzt 2 Stunden reden, weil ich habe gedacht, ich bin mental so stark, ich kriege das irgendwie hin, die Familie sortiert dich neu. Ich habe aber erst danach für mich verstanden, dass nicht nur mein Vater gestorben ist, sondern auch noch mein bester Freund, derjenige, der immer an mich geglaubt hat und derjenige, der unsere Familie als Silberrücken so zusammengehalten hat. Und plötzlich war diese Rolle weg. Das war wirklich ein krasser Prozess für mich, da mich wieder rauszuholen, mich dann auf eine Bühne zu stellen. Weißt du, wenn ich so, ich habe früher so Autobiografien gelesen, dass wenn, es gibt ein blödes Beispiel jetzt, das Einzige, was mir einfällt, Helmut Kohl hat mal eine Rede gehalten und ihm wurde ins Ohr geflüstert, dass ein Familienmitglied stirbt und ich will mich jetzt überhaupt nicht so groß machen damit, aber ich stehe plötzlich auf einer Bühne, habe aber selber so viel Shit gerade im Leben und ich kann das da gar nicht mit reinnehmen. Weißt du, was ich, also ich werde ja bezahlt oder wurde für gute Laune und die dann abzurufen in einer Phase, wo wirklich ich alles andere lieber hätte tun wollen, als auf einer Bühne zu stehen, da brauchte ich plötzlich Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung brauchst du nicht, wenn es dir gut geht und wenn du am Strand liegst. Dann ist das alles ein nice to have. Das ist wie ein Fahrsicherheitstraining. Das brauchst du, wenn du plötzlich auf Glatteis bist, 2 Kinder im Auto, 1 nicht angeschnallt, weil es gerade ein Playmobil-Männchen verloren hat. Und du kommst, dann brauchst du ein Fahrsicherheitstraining. Und ich bin so dankbar für jedes gelesene Buch, für jedes Gespräch mit Mentoren, für jedes Seminar, was ich belegt habe, weil ohne das hätte ich diese Zeit überhaupt nicht durchgestanden.
Ja. Fiel dir das denn leicht, dann direkt quasi auf Knopfdruck deine ganzen, das Gelernte, hoffentlich auch schon Verinnerlichte, aber dann in diesem Moment dann auch abzurufen? Oder hast du auch mal Momente der Schwäche, wo du dann sagst, ey, lass mich in Ruhe mit diesen 3 Dingen, für die ich dankbar bin. Es ist einfach nur alles richtig scheiße hier und ich will gegen die Wand hauen und
ja,
hab keinen Bock mehr.
Auf jeden Fall gab es die. Es gab so Momente in den letzten 2 Jahren, ich habe ja auch noch eine Scheidung hinter mir, das war ja parallel zum Tod meines Vaters.
War das irgendwie miteinander verlinkt oder verbunden oder kam es nur zufällig?
Nein, das hat nichts miteinander zu tun. Rückblickend hat immer alles irgendwie miteinander zu tun. Aber die beiden Events selber haben keine Relation im
Kausalität.
Im irdischen Sinne. Nur, da gab es Momente, Sonic, da bin ich in mein Auto gestiegen und ich bin einfach losgefahren. Ich hatte keinen Sinn. Ich konnte dann auch kein Les Brown Hörbuch hören, dass ich konnte die positiven Affirmationen, alles andere als das, ja. Das ist so, das
sind, Alter,
ja, wenn dann einer sagt, jetzt meditier mal, das ist ja das Letzte, was ich dann wollte. Und das hat alles so an so einem Stück Zahnseide gehangen. Aber dann passieren eben diese Wunder, dass es Menschen gibt, die kommen und sagen, ey, Tobi, ich verstehe das gerade alles, aber die Leute da draußen brauchen dich. Ich verstehe das alles, ich würde aber auch mit dir einen Luftballonladen aufmachen. Du musst nicht auf die große Bühne, du kannst einfach du sein. Und da hat sich einfach wahnsinnig viel justiert und ich bin rückblickend für die Zeit dankbar. Ich bin dann ins Kloster geflogen, nach Thailand, in so ein Kloster in der Nähe von Chiang Rai und habe dann dort erstmal ein paar Tage mit Mönchen auf dem Boden gelegen, um in das eigene Leid auch mal reinzugehen. Wenn wir diese Dinge wegschieben, kommen die ja, wissen wir ja alle, kommen die ja mannigfaltig und doppelt so groß zurück. Und auch mal in die Melancholie zu gehen, in die Trauer zu gehen, zu weinen, zu schreien,
habe
ich mir einfach die Erlaubnis gegeben.
Hast du mal gegen die Wand gehauen, getreten?
Nicht nur gegen die Wand gehauen, ich hab 4 Tage lang bin ich da in den Wald mit einem so einem Mönch, der stand immer hinter mir. Ich meine, eigentlich darfst du da ja gar nicht reden. Der hat halt gesagt, release energy. Ich habe geschrien, ich habe gegen Baum gehauen, ich habe geweint, ich habe mich am Boden gewälzt. Aber dahinter dieser Tür war halt was. Ne? Der hat dann so einen Satz gesagt, der hat dann gesagt, dass im tiefsten Winter merkst du irgendwann, dass in dir ein unzerstörbarer Sommer ist. Und in so einem Moment habe ich den angeguckt, ich sage, nee, ich merke überhaupt nichts. Es ist eisekalt, es ist Winter, alles scheiße. Vater tot, Ehe kaputt, was jetzt noch? Und dann hat der auch noch gesagt, pass mal auf, das wird nicht alles sein. weil alles miteinander zusammenhängt.
Little did I know. Und du hast ja eben schon hier angekündigt, aber warte, da darf ich noch einmal ganz kurz, nur wenn du dazu noch was sagen willst mit der Eheunterscheidung, war das, sagen wir mal, ähnlich unerwartet wie mit dem Tod von deinem Vater, oder war das so ein bisschen mit so auf Weitsicht, das ist schon lange irgendwie nicht mehr cool, ich weiß nicht, ob ihr da was versucht habt, ob ihr darüber gesprochen habt oder...
Ja, das sind
halt für viele wahrscheinlich dann so völlig aus dem Nichts, weil du natürlich dann auch für viele das Vorbild gewesen bist, wie du gelebt hast. Also jetzt gerade auch von
Und das hat es ja noch schlimmer gemacht in dem Moment. Das hat es ja noch schlimmer gemacht, dass ich meine, ich habe ein Buch über Beziehungen geschrieben, kriege meine eigene Beziehung nicht auf die Kette. Also ja, die ehemalige. Das ist halt so, da weißt du, da haben sich so viele Fragezeichen für mich in meinem eigenen Sein entwickelt, aber natürlich baut sich das auf und nichts passiert einfach aus dem Nichts. Das gibt's ja gar nicht. Reflektierend, am Ende des Tages habe ich wahnsinnig viele Fehler gemacht, wie immer. Ich will jetzt über die andere Seite gar nicht reden, aber dieses in den Spiegel schauen, dieses wirklich mal am Boden sein und sich anzuschauen und diese Spiegelteilchen wieder zusammenzusetzen zu einem Bild, was vielleicht authentischer und echter ist, aber das ist richtig scheiße viel Arbeit. Persönlichkeitsentwicklung, that's no small game. Alle wollen die Knospe sein. Wann geht die blöde Knospe endlich auf?
Das ist ja auch mein Podcast, kannst du alles sagen. Ja, ja,
wann geht diese scheiß Knospe auf, so im Entwicklungsschritt? Und das war nicht irgendwas zum Naschen.
Harter Tobak, ne?
Ja,
habt ihr euch denn auch Hilfe geholt oder Mediatoren oder?
Ja, zu spät, ne? An einem Punkt, wo es schon zu spät.
Denk mal so, ey, wie kann das so jemand wie Tobi Beck passieren? Der redet wie der Bundeskanzler, der hat all sein Wissen von den besten Coaches der ganzen Welt verinnerlicht. So wirkt das auf jeden Fall komplett für mich. Super integer, was du machst. War ja schon oft bei dir auch auf den Seminaren. Und dann trotzdem, was, what the fuck? Das kann auch so, wenn der Tobi das nicht hinkriegt, was ist da los?
Rückblickend spirituell und auch praktisch ist es wahrscheinlich so, dass jeder, egal ob du gerade beginnend bist auf deiner Reise oder vielleicht schon ein paar Schritte gegangen bist, das Universum wirft dir Shit ins Leben und testet dich immer auf Anschlag. Willst du das wirklich? Kannst du das wirklich?
Wie sehr
und willst anscheinend, du das? Anscheinend gehörte das mit dazu, rückblickend, ja. Mhm. Und die Learnings, die daraus gezogen sind, die machen natürlich dann irgendwann stärker, größer, mutiger. Aber in dem Moment selbst, wenn du da bist, dann weißt du selber, wie unglaublich anstrengend das ist. Vor allem nochmal, wenn du gleichzeitig auch noch in der Rolle bist, weiter auf Bühnen zu stehen, währenddessen. Das war eigentlich das wirklich Harte.
Würdest du denn sagen, jetzt mit dem Wissen von heute, du würdest viele Dinge nochmal anders machen, um das ganze Ding doch nochmal zu retten? Oder würdest du sagen, mit ein bisschen Abstand, es sollte, musste genauso kommen und letztendlich bin ich nicht in Kontrolle und so wie es jetzt ist, ist auch wahrscheinlich von irgendjemand vom Universum, kosmischen Klaus, weiß nicht, an wen du glaubst, der kommt, glaube ich, von dir, der Begriff, ist das alles so schon vorher erdacht gewesen und sollte, musste genauso passieren? Und wer bin ich da jetzt nochmal rein zu wollen und nochmal Dinge anders haben zu wollen, als hier jetzt genau gelaufen sind?
Ich glaube tatsächlich, dass es so einen großen Masterplan gibt und dass wir ganz oft diese inneren Stimmen hören, die uns auf jeden Fall in eine Richtung lenken. Ich lebe jetzt in einer sehr glücklichen Beziehung seit anderthalb Jahren, die komplett anders ist als das, was vorher da war. Und ich nehme auch hier meine Fehler aus der Vergangenheit mit und will das besser machen. Mehr da sein, präsenter sein, nicht nur unterwegs sein. Mir die Zeit jetzt für die Kinder, wenn die bei mir sind, wirklich zu 100% zu nehmen und nicht gleichzeitig an einem Buch zu schreiben oder gleichzeitig an einer neuen Keynote zu arbeiten, sondern dann, wenn die da sind, ist halt Kinderzeit, weil diese Zeit auch durch Schmerz musste ich lernen, die kommt halt nicht zurück. Die ist jetzt. Es gibt Statistiken, bis 11 Jahren, bis die Kinder 11 sind, hast du 80% der Zeit mit denen verbracht. Danach werden die Flüge, die wollen dann nicht mehr am Wochenende mit Papa und Mama kuscheln, die wollen mit ihren Freunden sein.
Und bist du uncool. Dann sagen die, lass mich in Ruhe, ist auch voll peinlich, mit dir abzuhängen.
Genau. Und diese Zeit ist dafür, für dieses Geschenk bin ich wahnsinnig dankbar, hinter der Tür nochmal eine andere Rolle von Vater leben zu können. Dafür bin ich wirklich, wirklich dankbar. Und das hat mich auch nochmal verändert, auf jeden Fall.
Hm. Also würdest
präsenter
du sagen,
werden lassen. Weißt du,
ich gebe... Sag mal.
Nee, es gibt ein Beispiel. Maja hat früher, meine kleine Tochter hat früher immer gesagt, Papa, da war sie so vielleicht 6, jetzt ist sie 8. Dieses Handy, wenn das irgendwo ist, dass ich da zwischendurch arbeite oder so. Mhm. Mittlerweile kommt das Handy beim Essen oder in der Zeit, es kommt einfach zur Seite. Weil ich meine, du musst dir mal vorstellen, wenn wir beide jetzt essen sind, wir beide, Sonic und ich, wir sitzen im Restaurant in Berlin, alleine, dass das Handy auf dem Tisch liegt, das kann sogar ausgeschaltet sein, aber es nimmt Präsenz weg von uns. Und das sind viele, viele kleine Learnings, die ich mitgenommen habe, um da dieselben Fehler nicht nochmal zu machen, um da reflektierter dran zu gehen, um da nicht eine Message zu senden, nicht available zu sein, sondern wenn ich dann da bin, bin ich mit den Kids ganz da, viel intensiver als vorher.
Mhm. Sagt man ja auch, es ist, glaube ich, viel Fahres dran. Es zählt nicht so die Minutenanzahl oder die Dauer, die du mit deinen Kindern verbringst oder mit Freunden oder der Familie, sondern die Präsenz, die Qualität, die Intensität der Zeit. Und ich glaube, ja.
Ja, du hast es so schön, wir haben das im Vorgespräch kurz gesagt, ich kann mich noch dran erinnern, ich will ja erstmal den Namen eures Kindes, ist ja ein Knaller, hat ja die Bedeutung der Bedeutung, ne? Brasilien und
Rio.
Rio, früher waren Kinder ja gar nicht auf eurem Schirm, ihr wusstet gar nicht, also als wir damals in Koh Samui so saßen, das war eher so, oh Gott, wo sollen wir denn jetzt mit dem Kind hin? Wir sind digitale Nomaden.
Das kam auch so oft in den Fragerunden immer so ich habe ja dann öfters mal so Q&As gemacht auf Instagram und dann immer hier, was mit Kind, was mit Nachwuchs und das wird so gut passen, ihr werdet so tolle Eltern und wir immer so, nee, wir fühlen es nicht, es ist kein Hell yeah, es ist kein 100% und so war es auch super, super, super lange und auch als wir uns in Samui da getroffen haben, erinnere ich mich auch.
Und jetzt 100% all in.
Es ist so krass, Alter, es ist so ein bisschen, ich muss aufpassen, wie damals, als ich vegan geworden bin ja jetzt quasi wieder nicht mehr vegan, aber damals war ich dann auch so hardcore quasi unterwegs und habe dann gepreacht auf meinem Podcast und die ganze Zeit so, also auch die Leute richtig gechallenged, die noch Fleisch gegessen haben und so alle, wirklich alle Knöpfe gedrückt, die ich drücken konnte, alle Register gezogen, die mir eingefallen sind, die Leute dann zum Veganismus zu bekommen, weil ich selber so überzeugt war und ich weiß, irgendwann kam so die erste Rückmeldung so, ja Moira, so wir lieben dich, aber ist schön und gut mit deinem Vegan, aber mach doch auch mal ein anderes Thema und so und lass das doch mal aus dem Spiel und du hast noch so viele andere Facetten. Ich so, ah krass, okay, damit gehe ich den Leuten gerade so sehr auf den Sack. Und genauso ist es jetzt so mit diesem Kinder haben, Vater sein, wo ich denke, ich sehe jetzt draußen ganz viele Leute, wo ich denke, ach Mann, die Armen, die haben kein Kind, oh Mann, wie heftig ist das denn, dass die alles verpassen.
Und du warst das selber mal.
Ja, ne? Klar, Mann. Und dann denke ich, die wären so gute Eltern. Dann fange ich an, guten Freunden so WhatsApp zu schreiben, boah, du wärst auch ein mega Vater, boah, du wärst so eine tolle Mama, habt ihr euch nicht mal überlegt. Und ich denke so, boah, Alter, jetzt gehst du den Leuten
an, sagst, Muster,
wo du vorher gesagt hast, so, no front, aber lass dich mal in Ruhe mit dem Thema.
Genau. Ja.
Also ich meine, das ist völlig begeistert.
Das ist vielleicht in der Persönlichkeitsentwicklung ja dasselbe, ne? Jeder in deiner Geschwindigkeit, das ist ja, vielleicht brauchst du doppelt so lange, vielleicht bist du halb so schnell, vielleicht musst du 10 Seminare mehr belegen als jemand anders, um dahin zu kommen. Es in deiner Geschwindigkeit, in deiner Art des So-Seins, in deinem bisschen Lebenszeit hier. Ich meine, die Währung unserer Welt ist Zeit. Wie wir die nutzen, up to you. Ja, nur um das Thema nochmal kurz vielleicht abzuschließen. Wahre Freunde erkennst du, wenn du fällst, nicht wenn du fliegst. Wenn du fliegst, wenn du Deutschland-Speaker Nummer 1 bist, wenn du Einfluss hast, wenn du Kohle hast, jeder will was von dir, jeder will dein Best Buddy sein. Wenn da was fällt, dann erkennst du die Menschen, die wirklich zu dir stehen. Und das ist eine Handvoll. Und einige, von denen du es überhaupt nicht erwartest, die sind dann plötzlich da. Und das hat mich total berührt, das hat mich überrascht. Vor allem, weil du in dem Moment eben erkennst, dass diese Ängste, also ich hatte einfach plötzlich Angst, was sollen die Leute denken? Also ich meine, ich bin plötzlich getrennt, was sollen die Leute denken?
Wenn du bist die ja Angst, so eine Public Persona, also wirklich so, genau. Scheiße, wie kommuniziere ich das? Kommuniziere ich das überhaupt? Ich kann es aber vielleicht auch gar nicht so lange geheim halten.
Genau.
Habe ich den Leuten vorher Quatsch erzählt auf der Bühne? Spannend. Ja, genau, ne? Kann ich mir vorstellen, dass da so heftige Gedanken kommen.
Und im Buddhismus sagt man ja, wenn die Angst vor der Tür steht, dann atmest du einmal durch, nimmst den Mut, machst die Tür auf und siehst, dass niemand vor der Türe steht. Weil das ist ja in meinem Kopf alles so unfassbar groß gewesen. Ich habe gedacht, wenn ich das laut kommuniziere, das war auch noch die Zeit, als ich meine Welt in Instagram-Followern gemessen habe. Das ist das nächste Idiotie in meinem Leben.
Schwarzvergleich auf Instagram.
Absolut hirnrissig. In meiner Zeit der persönlichen Entwicklung, da war es so, jetzt kann ich drüber lachen. Aber ich habe wirklich damit gerechnet, dass wenn ich das laut sage, dass da niemand mehr ist. Das gleiche gilt ich habe so ein paar Medienattacken hinter mir in den letzten 2 Jahren, wo die großen Medien sich eingeschossen haben und ich war plötzlich im Staatsfernsehen, im GEZ-finanzierten Zwangsabgabensystem, war ich plötzlich als Staatsfeind Nummer 1. Und ich sitze vor diesem Kopf. Sender.
Aber du warst wirklich da auch Thema, ne? Aber ja, in deinem Kopf war es wahrscheinlich viel, viel größer, als du dir das dann immer gedacht hast.
In meinem Kopf habe ich gedacht, ich kann nicht mehr in den Supermarkt gehen.
Ja, ja.
Also diese Dämonen im eigenen Kopf und im Endeffekt, auch das hat mir wahnsinnig viel gezeigt. Das hat mir zum Beispiel gelehrt, dass wenn du in Deutschland den Mund aufmachst, kriegst du eins auf die Fresse. Punkt. Niemand will, dass du in unserer Blase, Trainer, Coaches, Speaker, Berater, Nomaden, alles das, was abseits der Gesellschaft so ein bisschen tanzt, gilt noch für Networker, für Leute, die
Krypto machen.
Genau,
alle, die so ein bisschen nonkonform sind, die sich nicht ins System pressen lassen.
Ja, du wirst gejagt, du wirst gehetzt, du wirst diffamiert und du wirst damit, oder es wird versucht, dich zu zerstören. Das war auch so weit weg von ich meine, du kennst mich jetzt auch. Ich bin eher jemand, ich bin gerne beliebt, ich mag gerne Menschen. Ich bin so derjenige, der einen lustigen Witz erzählt und plötzlich mache ich einen Fernseher an und da sind Sachen, wo ich mir denke so, um Gottes Willen, wie kann man das so zusammensetzen? Aber auch, ist jetzt schon wieder eine Zeit her, jeder hat seine Wahrheit. Jeder Vera F. Birkenbiel sitzt auf einer Insel. Du hast die Seminare bei uns selber belegt. Da gab es Menschen, die haben wilde Dinge gemacht, weil sie aus sich rausbrechen wollten, weil sie ihre Ketten sprengen wollten. Und es gab Menschen, die haben sich darüber beschwert, weil sie das nicht ertragen können, dass jemand wild ist, dass sich jemand auszieht, dass jemand ausbricht. Dass das aber dazu führt, dass ich damit im Fernsehen lande, das war so weit weg von meiner eigenen Realität. Weißt du, ich bin als Kind mit meinen...
Aber guckt das überhaupt nur jemand? Also ich meine gerade auch die relevanten Zielgruppen für dich so, oder das ist doch eine absolute Parallelwelt. Aber für das, worüber du dich vielleicht vorher definiert hattest.
Ja, genau.
Für mein altes Ich. In einem Fernsehen zu sein, in einem Zeitungsartikel zu sein, Social-Media-Zahlen zu haben, wo 1 Million oder 100.000 steht... All die Sachen, ne? Eigentlich ist das ja völliger Bullshit.
Vollkommener Bullshit. Also meine Zielgruppe guckt es nicht, weil die ja gar kein Fernsehen gucken. Aber die Eltern gucken das, die Freunde gucken das. So, wo warst du da? Warst du beim Beck auf dem Seminar? Bist du wahnsinnig? Ich habe gehört, da hat vor 4 Jahren jemand in einen Eimer uriniert. Also so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weißt du, ich war als Kind mit meinen Eltern am FKK-Strand in Holland und in Frankreich. Ich habe ein komplett anderes Verhältnis zur Nacktheit, zur Körperlichkeit.
Ja, du musst dich nicht rechtfertigen.
Nee, aber ich will reflektieren noch eine Sache sagen. Ja. Du warst ja selber da. Du bist, ja. Ich kann ja, ja mit dir
total. Ich habe ja mitgemacht. Ich war ja dabei. Jahre auch. Viele andere auch.
Und da wird ja niemand gezwungen. Niemals. Nee. Es wurde nie eine Türe abgeschlossen. Aber jetzt kommt der Filter und jetzt wird es spannend. Und das ist reflektierend wichtig, zumindest auch für mich in meiner Arbeit. Es wurde dann, ich zitiere, im Staatsfernsehen gesagt, wir wurden nackt in einen Raum eingepfercht. Wurde gesagt,
das haben die wörtlich.
Gesagt? In aber, der aber, Wahrnehmung.
Ja, egal. Ja, sag ich dir gleich. Ja, weil du das ja gerade so groß machst und so Staatsfernsehen, aber das war dann wirklich, glaube ich, ZDF, ARD. Und du hattest mir, wir hatten ja kurz WhatsApp-Kontakt, du hast gesagt, irgendwas ist da in der Mache. Hast du die Augen und Ohren aufgehalten für meine Verhältnisse, immer mal gescannt und ich habe nie irgendwo was gesehen. Also für mich und ich glaube viele andere war das gar nicht so relevant, aber erzähl trotzdem.
Genau, in der eigenen Wahrnehmung, das ist halt immer das. Ne? Und dann Im Filter eines Menschen, das habe ich mittlerweile in den letzten 2 Jahren wirklich lernen dürfen, wir haben Wahrnehmungsfilter. Also wenn da in einem Raum etwas passiert ist, wie bei einem Unfall. Unfälle werden von 6 Zeugen komplett anders beschrieben. Bei dem einen war das Auto rot, bei dem anderen grün. Da lag ein Fahrrad, da lagen 3 Kinder drunter. Bei dem einen war es ein Erwachsener im selben Raum. Rückblickend kann ich sagen, und das ist vielleicht auch für dich spannend, wir haben diese Übung, die du kennst, jetzt so weit abgeändert, dass die Menschen selber ihre Utensilien mitbringen. Wir hatten ja früher so einen ganzen Raum, wo man sich umziehen konnte, wo du Dinge hattest, um dich komplett auszuleben. Wie auch immer du das willst, weil ich jemand bin, der nicht wertet. Ich werte Menschen nicht, wie sie sich ausleben wollen. Und mittlerweile sagen wir, bring dir das selber mit. Du hast hier einen Raum, wo du dich ausleben kannst. Und damit ist die Verantwortung, und das ist vielleicht ein Thema, was spannend ist, Selbstverantwortung, liegt jetzt zu 100% bei unserem Teilnehmenden. Und daraus ist dann das neue Buch entstanden, die Rebellion, Selbstverantwortung übernehmen. Es kommt niemand und holt dich aus dem Wald. Es kommt niemand und hilft dir. Am Ende des Tages bist du immer alleine und musst für dich Entscheidungen treffen.
Das war Nummer 3.
Das war Nummer 3.
Diese Berichterstattung.
Genau. Danach, auch ganz spannend, ist dann bei uns im Unternehmen was gekippt. Also intern, ne, in der Führung, mit dem Team, weil ich habe diesen Teil einfach weiterlaufen lassen. So, unserer Firma geht's ja gut, alles gut, unsere Seminare sind da. Ich habe aber meinen Fokus verschoben. Ich habe mich also so um meinen eigenen Shit gekümmert und habe die Verantwortung da, deshalb Selbstverantwortung, mein Lieblingswort der letzten 2 Jahre, abgegeben. Okay, das müssen jetzt mal eine Zeit lang andere managen, weil ich muss mich jetzt gerade auf mich fokussieren. Und dann ist es da natürlich auch noch drin gebröckelt. Gott sei Dank nicht zusammengefallen, aber was wichtig ist für mich zu verstehen, ist, wenn eine Sache bröckelt, bröckelt alles. Stabilisierst du an einem Punkt, stabilisieren sich Systeme. Ich meine, es ist reine Physik. Und diese 4 Dinge, da bin ich wahnsinnig dankbar, dass sie passiert sind, aber währenddessen waren sie beschissen.
Das heißt, intern in deinem Unternehmen, Mitarbeiterpositionen wurden dann auch nochmal komplett ausgetauscht, rotiert. Das hat nicht so funktioniert, wie du dir das erhofft hast. Es ist noch mehr zusammengebrochen und du musstest da quasi auch nochmal den Scherbenhaufen begutachten und gucken, was
gleichzeitig war. Mit den anderen dreien. Ja. Und das ist, um das nochmal zu sagen, das ist halt das Ding mit der Selbstverantwortung. Am Ende des Tages ist Leadership nicht dann, wenn wir singen Kumbaya, my Lord, am Strand stehen, sondern wenn eben Scheiße passiert. Und dann im Auge des Sturms wieder aufzustehen und zu sagen, okay, das war so oft, es gab so Situationen, Sonic, wo ich so dachte, das Universum ruft jetzt, willst du das wirklich? Warum gehst du nicht weiter bei Lufthansa fliegen? Nimm doch deine Uniform und all deine Probleme sind gelöst. Du bist nie wieder in den Fernsehen. Du musst nie wieder Mitarbeitende bezahlen. Geh doch einfach fliegen. Geh in deine Villa nach Zypern. Leb von deinem ersparten Geld. Kannst du 10 Jahre leben, wenn du es clever anlegst, 20. Und chill. Also dieser Test immer. Willst du das wirklich? Und dahinter kam halt noch mal was. Jetzt erst recht.
Okay, warte, ich bin noch da. Ich bin so hell hier drin. Ist doch umgefallen. War voll zugehört. Nee, ich habe hier so ein bisschen die Jalousie hochgezogen. Ich war so überwältigt.
Ja, und dahinter halt die Frage, willst du das wirklich? Bin ich stark genug, weiter laut meine Meinung zu sagen? Oder knicke ich jetzt ein?
Gab's da Momente des Zweifels? Gab's Nächte des Zweifels, Tage des Zweifels, Wochen der Zweifel, Monate? Wie lange hat es gedauert?
Monate. Ich hab plötzlich gemerkt, ich werde weicher. Ich habe mich nicht mehr getraut, Dinge zu sagen. Also ich bin ja schon so jemand, der gerne mal am System auch shaked, ne? So, also es gibt so viele Dinge. Und nochmal, daraus ist ja die Rebellion entstanden. Eigentlich ist die Rebellion ein Jetzt erst recht Buch.
Würdest du sagen, dass du dann auf einmal auch vielleicht unbewusst auf einmal wieder ein bisschen, ja, wie du schon sagst, weicher, abgeschliffener, konformer, massenkonformer gewesen bist oder so unbewusst ängstlicher in diese Richtung, so was darf ich überhaupt sagen, kann ich das hier sagen, genau. Sperren die mir als nächstes meinen Kanal ab, nehmen die mir die keine Ahnung, den blauen Haken weg.
There we go. Ich habe in meiner eigenen Show, in meinem eigenen Raum geschaut, sitzt da irgendwo jemand mit einer Kamera oder mit einem Diktiergerät und ich stehe morgen wieder in irgendeiner Zeitung, wenn ich sowas sage wie, wie kann es eigentlich sein, dass ein Fußballer Millionen verdient und eine Krankenschwester 2 netto? In was für einem beschissenen System leben wir eigentlich? Brot und Spiele. Wie kann das eigentlich sein, dass wir wie im alten Rom, wo die Gladiatoren mit Gold behangen wurden, durch die Stadt, alle haben geklatscht und sind in ihr Leben. Also wie können solche Dinge sein? Aber ich habe mich das nicht mehr getraut. So, ich habe das dann...
Hast du das echt rausgelassen aus deiner Show?
Einiges, ja, eine Zeit, jetzt nicht mehr.
Ja, meine ich ja. Diese Zeit dann.
Ja, genau, ich musste durch meine eigene Rebellion erstmal durch. Mich quasi nochmal neu da drin erfinden.
Ist das auch die Phase gewesen, wo du auf einmal gegendert hast?
Ja, beim Gendern bin ich tatsächlich immer noch, also ich persönlich finde, also lass mich so formulieren, wir haben super viel Shit bekommen bei einem Online-Kurs, weil ich nicht gegendert habe. Also super viele Kommentare.
Von wem? Also ihr von Leuten, das die relevanten Leute?
Das ist so oft so schwer einschätzbar. Mittlerweile sage ich, also ich habe für mich einen Weg gefunden. Der Tobi-Weg ist zu sagen, passt auf, ich werde nicht perfekt gendern, kann ich nicht. Ich bin 1977 geboren, die Show wäre nicht die gleiche. Ich müsste mich jetzt die ganze Zeit anstrengen, wenn ich das mache. Ich meine,
das ist alles. So harte Kopfarbeit, oder? Allein beim Zuhören, also ich glaube bei dir, du warst auf einmal für mich eine andere Person. Irgendjemand hatte mir das geschickt, hat er geschrieben, guck mal den Back an, jetzt fängt er auch noch an zu gendern. Ich sage, kann nicht sein. Hab so geguckt und dann hast du da irgendwas mit PolizistInnen oder Annen, Unnen, Querstrich. Ich dachte, scheiße, das ist eine andere Person, was ist denn mit dem passiert? Also für mich muss es nicht machen.
Nein, das war vielleicht so eine Zeit, wo ich versucht habe, nicht auch noch da anzuecken. Aber auch da drin bin ich ja dann schon wieder angeeckt. Weißt du, was ich meine?
Ja, da war bei ich mir zum Beispiel, weil da hast du denn die Authentizität verloren. So.
Ja, und da, aber vielleicht darf man sich im Leben auch mal eine Zeit lang ausprobieren und Fehler machen. Ich wollte immer perfekt sein. Ich wollte immer alles super machen. Ist mir nicht geglückt. Ich bin ein Mensch wie jeder andere, der hier zuhört. Und ich habe dann tatsächlich so ein bisschen, bin zu meinem Glauben zurückgekommen, wo ich schon mal ein paar Jahre vorher war, habe ich wieder dem Buddhismus zugewandt. Will meine Seele nicht andauernd erschrecken. Weißt du, dieses andauernde Beschäftigen mit Katastrophismus, was wir sehen, dieses, was alles so Grauenvolles passieren könnte. Konzentrieren auf das, was ist. Konsum von außen, von Medien reduzieren, ganz geht in unserer Welt, zumindest für mich gar nicht. Aber dann eben, ja, mir selbst ein bisschen treuer zu werden und dann auch wieder mich Dinge zu trauen. Auch wenn ich weiß, ich krieg vielleicht wieder eins drüber, aber ich habe jetzt eine gewisse Resilienz auch entwickelt, weißt du, so ein bisschen.
Yes, ich bin bei dir.
Ein bisschen Teflon-Beschichtung. Ich hatte jetzt ein Interview, da sagt...
Hau doch mal auf die Trommel, sei doch mal so wie du selber. Ich meine, manchmal hilft einem ja auch das Universum, sich frei zu machen von irgendwelchen Sachen, die nicht mehr tauglich sind und nicht mehr dienen. Und dann, also ich habe es bei mir selber gemerkt, je mehr ich wirklich, wie sagt man das, Klartext gesprochen habe und null Bullshit und Real Talk und wirklich alles gesagt habe, was in meinem Kopf gewesen ist, umso mehr haben die Leute das gefeiert. Und ich dachte, oh scheiße, da kannst du jetzt nicht veröffentlichen, die Folge. Die war jetzt schon echt ein bisschen heftig. Aber egal, ich mach's mal. Hatte dann Angst, habe nicht mehr die Zahlen geguckt und ja, sure enough, die gehen durch die Decke, die Sachen.
Ja, wenn der Filter halt wieder runter ist. Und ich bin eigentlich dankbar dafür, dass mir der Filter von den Augen gerissen wurde. Weil dieses jetzt erst recht, da musst du halt erstmal vom Boden aus wieder hinkommen. Und für diese Reise bin ich dankbar, weil die mich eben stärker gemacht hat. Und wenn ich jetzt in ein Interview gehe und ein Journalist sagt zu mir, ja, Beck, Spiegel-Bestseller Platz 1, ziemlich leichte Kost, dann lächel ich und sag, ja, haben vollkommen recht, leichte Kost und Millionen Menschen gefällt's.
Also, ich würde einfach sagen, true, hast recht.
Nicht in diese Rechtfertigung zu gehen, ne? Und das
null, das wollen die ja. Die wollen ja, dass du dich da verhedderst und rechtfertigst und solange du bei den Fakten bleibst, so, ja, hast recht, ist so.
Ja. Und das hat mich lernen lassen und auch wieder kritischer werden lassen. Und deshalb sage ich auch laut, Leute, guckt, wo ihr hingeht. Ich meine, dein Zufluchtsweltort, du bist in Brasilien, du bist in Thailand, meins halt Nordzypern, aber eben hier, ich glaube, jeder, der diesen Podcast jetzt hört, wenn ihr Sonic folgt oder mir folgt, Fühlt ihr, dass hier nicht, du brauchst es nicht wissen, du musst einfach auf dein Gefühl hören, dass hier in diesem Land irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja, und wenn du ja, warte mal, also vor 3-4 Jahren wurde es ja dann wirklich für jeden sichtbar gemacht. Also man muss nicht mehr nur fühlen, was bei Corona dann los war. Auf ja, allen Ebenen dieses Versagen.
Das Gehirn ist halt perfide, weil es romantisch verklärt. Frag mal Leute, wie war Corona? Ach ja, da reden wir gar nicht drüber. Sind wir drüber?
Das, ja. Oder frag mal die Leute, die Impfung genommen haben. Ich nehme doch sowas nicht. Nee, das war mir doch klar. Und vorher mit so einer Impfspritze dann im Profilbild rumlaufen und so. Ja. Das ist lustig.
Aber dieses Gefühl mal ein bisschen reinzuspüren, ich glaube, das hat jeder und jede Art von Extremismus. Also ich meine, wir sind mittlerweile so, dass Wohlhabende gebasht werden. Es gibt toxische Männlichkeit, es gibt toxische Weiblichkeit. Alles ist irgendwie toxisch. Egal, was du machst, ist alles toxisch. Egal,
das ist wie früher. Also weißt du, wenn du auf der Straße unterwegs warst, wie war das nochmal? Ah ja, genau. So, und dann kam irgendwie so ein Schlägertyp, so ein Ausländer. Darf man noch Ausländer sagen überhaupt heutzutage? Aber ein Ausländer. So, du gehst die Straße lang und dann sagt er, was guckst du so? Oder was guckst du meine Freundin an? Und der Typ so dreimal so breit, ich so, ich hab deine Freundin nicht an. Wie, du guckst die Freundin nicht an? Findest du die nicht schön oder was? So, egal, was du sagst.
Es hat eine Form von Extremismus begonnen, übrigens auch am, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, in Gesprächen, im Freundeskreis kommen mehr so Sätze, die früher nicht gekommen werden. Und ich glaube, dafür gibt es nur eine Lösung, kommt auch nicht von mir, kommt auch aus dem Buddhismus. Es geht immer nur ein gemeinsames Aufeinanderzugehen. Und das ist bei vielen nicht mehr der Fall. Es ist ein gegen etwas. Und jetzt sind wir, du hast gesagt, 1977. Wir sind beide in einer Zeit groß geworden, wo es ein Ziel gab, zumindest bei uns im Unterbewusstsein. Und wir haben es mitbekommen, die Mauer muss weg. Wir als Volk, Ost und West, für Einigung.
13, 14 waren wir da, ne? Genau. Ich kann mich noch erinnern, so mein Vater, der hing ja vor dem Fernseher, meinte, das ist Geschichte, Junge, was hier passiert und so. Ja, krass. Und ich saß auch ganz gebannt.
Jetzt sind wir nicht mehr, wir folgen einem Traum, einer Vereinigung, einer besseren Welt, einer besseren Umwelt, wir alle gemeinsam für etwas, sondern was du von morgens bis abends hörst, ist, ich bin gegen das. Ich bin gegen das oder gegen das. Und das ist etwas,
was du auch oft gerade in Deutschland, ich bin ja gerade mal wieder in Deutschland, super oft hörst. Ja, ich denke, ich meine, meiner Meinung nach, also irgendwie die Menschen haben zu allen eine Meinung. Zu allen,
ja. Zu jedem Pups. Aber keine Ahnung, aber ganz viel Meinung. Wir sind in einem Land mit ganz viel Neid, ganz wenig Ahnung. Und ich sag bei der neuen Tour, bei der Rebellion-Tour immer einen Satz. Und auch dafür werde ich wahrscheinlich kritisiert und ist auch in Ordnung.
Ja, lass doch die Leute kritisieren.
Von Menschen gebaute Systeme können von Menschen wieder abgebaut werden. Und diese Menschen, die wir suchen, das bist du und das bin ich und das sind die Leute, die da hinkommen. Du kannst nicht irgendwo anders um Hilfe bitten. Das sind immer wir. Und das zukünftige Ich, dieses Ich, was durch Scheiße geht, dieses Ich, was Scheiße gegessen hat, ist angstfrei und traut sich was. Das hält sich nicht mehr zurück, weil es weiß, wie sich Schmerzen anfühlen. Und irgendwann kommt eben der Punkt zu sagen, nee, so nicht mehr. Wir jetzt gemeinsam für was. Und dann bist du Vorbild, du für deinen Sohn Rio, für die Familie. Jede Familie, das höre ich immer noch, jede Familie hat einen Onkel oder eine Tante, die war laut, die hat was gerissen, die hat was aufgebaut. Jede Familie. Ey, in Gottes Namen, sei du doch dieser Onkel oder diese Tante. Hör auf, von ihr zu reden, werde das. Punkt.
Word.
Ja, Punkt. Und dazu gehören all die Dinge, über die wir und du bei den digitalen Nomaden und in deiner Entwicklung jeden Tag sprechen. Ich war jetzt in Myanmar, in einem Ort, da leben Menschen wie vor, ich denke so wie vor 200 Jahren ungefähr. Ich weiß nicht, ob du das kennst, sind diese Fischer, die auf so Stelzen leben. Das ist ein buddhistisches Dorf in Myanmar. Da werden abends die Fische geteilt. Alle fahren morgens raus, alle kommen abends wieder, die Fische werden geteilt. Mich hat das so berührt, in Gottes Namen, es ist für alle genug da. Und dieses ewige Mangeldenken, das ist so unfassbar anstrengend und so hinderlich für unsere
das
Gesellschaft.
Das Krasse ist ja, das Mangeldenken trotz Überfluss, also völlige Abundance, völlige Verfügbarkeit hier, Optionen noch und nöcher, die Menschen leben, ja, man sieht es ja hier, also im Westen, wenn ich jetzt hier sage, bin ich gerade in Deutschland. Und dann trotzdem dieses Mangeldenken. Ich habe nicht genug, ich werde nicht genug behandelt. Es müsste doch anders sein, besser sein.
Ja, mein Chef müsste mich doch sehen, ich müsste doch dafür gesehen werden. Nein, niemand interessiert sich für dich. Wenn du nicht deinen Mund aufmachst, wenn du dich nicht entwickelst, wirst du von einer Gesellschaft überrannt, wo ein Großteil der jungen Menschen Beamte werden wollen. So be it. Lebt das oder so? Lebt das nicht? All up to you. Ja, gibt es Studien zu, ganz spannende. Beamtentum kommt radikal zurück.
So weit ist schon gekommen. Ja, so weit ist schon gekommen. Weißt du, das ist ja absolut, das ist ja dieses Brainwashing und den Leuten Angst machen und die Leute klein machen und denen die Verantwortung wegnehmen. Also genau das, was du auf deinen Seminaren machst, genau andersrum.
Die Träume wegnehmen. Ich komme noch mal zu einer Mönchgeschichte, weil ich so viele davon erlebt habe in den letzten Jahren. Du musst einmal, also gerade ich, für Frauen wäre so ein Satz, du musst mal die Krone aufsetzen, deine Königskrone, Königinnenkrone, um überhaupt zu sehen, passt die dir überhaupt? Weil die meisten haben ja um Gottes Willen, ich will nicht nach vorne, ich habe Angst, warum soll ich was sagen, warum soll ich für mich einstehen? Ja, setz dir doch mal die Krone auf und wir probieren mal, ob die passt. Im Buddhismus sagt man, du kannst jemandem beschreiben, wie ein Apfel schmeckt. Du kannst sagen, wo der gewachsen ist. Du kannst sagen, ob der gespritzt wurde oder nicht. Die einzige Möglichkeit zu wissen, was ein Apfel ist, ist in diesen Apfel zu beißen und diese Milliarden Geschmacksexplosionen auf deiner Zunge zu führen. Alles andere ist nicht Entwicklung. You have to try it. Das heißt mit anderen Worten auch, dass wenn Leute vom Auswandern reden, ist Auswandern Auswandern. Alle Leute wollen ein Buch schreiben. Ja, Schreiben ist Schreiben. Nicht drüber nachdenken ist Schreiben. Nicht den Schreibtisch aufräumen, sondern Schreiben ist Schreiben.
Zeig bitte nochmal dein Buch. Und Glückwunsch zum Spiegel-Bestseller Nummer 1.
Ja, da fehlt mega der richtige Aufkleber, aber das ist ein Belegexemplar.
Ja, hattest du mir auch zugeschickt und hast gesagt, du hast ein Buch geschrieben über Jahre und mich. Was hast du denn damit gemeint?
Ja, weil es da um Freiheit geht, weil es da ums Ausbrechen geht. Du glaubst ja gar nicht, wie oft du alleine in meinem Wording bei Freunden, wenn wir im Gespräch sind, fällst du und Yaras Name andauernd, weil ihr habt nicht geredet, ihr habt euren Rucksack gepackt, was übrigens historisch in Deutschland, da wir reden mal jetzt nicht von irgendeinem anderen Land, Zehntausende junger Menschen gemacht haben. Rucksack gepackt und zu einem Meister gezogen, in die Welt gezogen, das Land verlassen, Experiences eingesammelt, größer zurückgekommen. Die meisten träumen eben davon. Deshalb ist es eigentlich euer Buch. Es ist das innere Bambi. Ihr hattet bestimmt Ängste, ihr hattet bestimmt Gedanken, mal nach hinten stellen und dann als Hirsch oder als Hirschkuh mit einem Geweih zurückkommen und sagen, du, egal was du mir gerade sagst, ich ruhe in mir, nicht arrogant, sondern Menschen merken, ob du in dir so sehr ruhst, dass du sagst, egal was du sagst, unser Space ist hier und da und den nehmen wir uns einfach. Und das hat mit Arroganz nichts zu tun, sondern mit Selbstbewusstsein. Rausziehen, Wunder erleben. Deshalb ist es euer Buch.
Cool, danke, dass du es geschrieben hast.
Aber nicht darüber reden, sondern das Machen. Es ist eine Rebellion von Menschen, die Schnauze voll haben, sich von anderen bestimmen zu lassen. Ich glaube, so kann ich es mit einem Satz zusammenzufassen.
Ja, ich freue mich schon. Du machst ja auch eine Tour zu dem Buch, ne? Und ich wollte ja schon so oft jetzt mal wieder auf ein Event von dir kommen. Ah, ich weiß noch, wir wollten, glaube ich, letztes Jahr kommen und dann haben wir doch noch verlängert in Brasilien.
Da ja, ja.
Ich bin ein bisschen nach Düsseldorf gekommen. Und jetzt komme ich glaube, nach Krefeld oder so. Aber auf jeden Fall sehen wir uns im Sommer. Ich freue mich.
Wir sind in 35 Städten. Das ist ganz klein. Das ist ein Persönlichkeitsentwicklungsworkshop. Es sind bewusst keine 2000er Hallen. 500 max, manchmal 600 vielleicht. Denken einige auch krass viele Leute. Aber sind ja alles Leute.
Ja, mach die doch mal voll.
500, 600. Sind alles Leute. Ich weiß, was das ist. Also like-minded people. Und mit denen machen wir Übungen außerhalb der Komfortzone, natürlich nicht so krass wie die du auf den Nischenseminaren gesehen hast, aber sie führen dazu, dass Menschen sagen, ey, weißt du was, ich gehe jetzt mal nach links und das mache ich jetzt mal für 1-2 Jahre, weil mir kann hier nichts passieren. Ich lebe in einem Land, wo mir nichts passieren kann und es ist egoistisch hoch 10, wenn ich nicht meine Stärke lebe und für meine Familie aufstehe. Das hat nichts mit Nettigkeit zu tun, nichts mit anderen Vorlassen zu tun, das ist bei ganz vielen purer Egoismus. Ja, das ist für sich einzustehen, ist Vorbild sein für andere, die Welt anzünden. Darum geht es an diesem Abend in 35 Städten und ich freue mich schon auf euch beide.
Ja, kennst du die URL zu der Tour, wo die Leute sich Tickets holen können?
Einfach bei Eventim. Einfach bei Eventim Tobias Beck eingeben. Und ich rate tatsächlich, nicht um mehr Bücher zu verkaufen, sondern ich rate, das vorher zu lesen, weil das ist so ein bisschen der Werkzeugkasten. Man kann natürlich auch so kommen, aber es ist so ein bisschen das Framing, weil wir eben das innere Bambi jagen oder auswildern für eine Zeit. Und du musst in der Lage sein, den Krieg zwischen deinen Ohren für eine Zeit lang zu besänftigen, weil ansonsten wird sich nichts ändern. Nee, schlimmer. Es wird schlimmer werden. Wirtschaftlich.
Weil du dann schon mal die andere Seite gesehen hast, wie es vielleicht hätte sein können. Und dann leidet man ja noch viel mehr, ne?
Ja, wobei das auch ein Phänomen ist, was ich oft erlebe, dass es Menschen gibt, die nehmen mal so ein kleines Bad in der Persönlichkeitsentwicklung und merken dann, das funktioniert nicht so schnell. Das sind dann die, wenn die was säen im Garten, die graben alle 2 Tage den Samen wieder aus und gucken, ob der gewachsen ist.
Oder es gibt diese Hopper, die wirklich alles mitmachen, aber nicht in die Umsetzung gehen. Also die das eher so als Belustigung, also als Entertainment sehen. Ich meine, ist ja auch spannend, auf so einem Event zu sein. Aber danach.
Oder als Grund, ich werde jetzt mal noch ein bisschen direkter, als Grund, das wiederum als Ausrede zu nehmen, warum das Leben nicht funktioniert. Die gibt's übrigens auch. Die gehen
oder
dahin.
Ich war jetzt beim Beck und nichts funktioniert, oder?
Ja, ich war jetzt beim Beck, ich bin immer noch nicht auf der Mainstage bei Greater. Ja, wie viele Reden hast du denn seitdem gegeben? Also, du kannst nicht an, es geht um die Örtlichkeit, deshalb nochmal ihr zwei, Yara und du. Du kannst nicht an Orten bleiben, wo Menschen deinen Wert nicht erkennen. Punkt. Wenn du an diesen Orten bleibst, physisch, im Kopf auch, aber wir bleiben jetzt mal ganz praktisch physisch. Wenn du an diesen Orten bleibst, dann schrumpft dein Wert auf die Größe, die andere aushalten können. Und wenn du das nicht durchbrichst, wirst du kleiner und kleiner und kleiner. Jetzt kommt Tobi Beck dazu, ich übertreibe. Du wirst kränker, du kriegst einen Burnout, fühlst dich beschissen und gehst eines Tages ungeöffnet zurück und kannst dann betteln, als Seele nochmal runterzukommen. Weil du denkst dich nicht klein, du wirst klein gedacht durch dein Umfeld.
Ja, ich meine, das ist schon so oft runtergedroschen worden, diese Phrase mit dem du bist so, wie ist das nochmal, der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du am meisten abhängst und so, aber es ist einfach so, dass das komplett abfärbt und die Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und wenn du nur Raucher um dich rum hast oder nur McDonalds-Leute und du willst Sport machen, du willst fit werden, du willst, ja, willst irgendwie in den Saft kommen und die Leute, das funktioniert einfach nicht.
Der wichtigste Satz in der Persönlichkeitsentwicklung, und ich meine, wir machen das hier jetzt seit 20 Jahren, du und ich, das sind 2 Jahrzehnte, lautet Nein. Ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Geh du XY machen, saufen, feiern. Und übrigens kann man alles machen, nicht werden. Ich liebe ein Glas Rotwein, ich liebe auch mal feiern. Aber eine gewisse Phase im Leben musst du durchziehen, weil ansonsten passiert's nie. Und ob du das mit 70 machst, 30 oder 20, am besten in den 20ern. Für alle, die hier einen Tick jünger sind, am besten 20er. Das ist die Prime Location im Leben für eine geile Vergangenheit, wenn du älter bist. Die ist jetzt. Kannst du auch noch mit 80? Du warst selber beim Practitioner und Master. Ich habe eine Teilnehmerin, die ist 81. Geht immer noch. Sie weiß, die hat aber noch 10 Jahre. Aber wenn du das mit Mitte 20 machst, boah, wie geil ist das?
Ja, voll. Und du stehst ja auch komplett im Saft. Du hast noch diesen ganzen Compound-Effekt, dass egal, was du machst, ob du jetzt dein Geld anlegst, ob du in dich selber investierst in terms of nicht mehr trinken gehen, nicht mehr so viel feiern, mehr Sport machen. Und das compoundet ja über die Jahre. Und auf der anderen Seite ist in dem Alter, glaube ich, die Verführung aber auch so groß und so krass. Also ich war in meinen 20ern nur saufen und Party machen, 4 Tage, 5 Tage.
Ja, ich weiß, ich kann mich an unser Interview mit dir erinnern. Und du warst ja auch, du warst ja so ehrlich geteilt, du warst ja auch noch in einer Gruppe von Menschen, wo es auch mal brutal herging. Du hast dich geschlagen,
Fußball.
Du warst aggressiv.
Drogen.
Du nimmst dieses Umfeld eben mit und da irgendwann diese eigene Schallmauer zu durchbrechen, für eine Zeit lang mal zu gucken, was ist da noch. Dafür kriegt jeder von mir wirklich größte Bewunderung.
Ja. Früher oder später.
Früher oder später. Und diese, vielleicht ist, guck mal, vielleicht hört hier jetzt gerade jemand zu, der denkt jetzt seit 50 Minuten, mein Gott, was eine Laberei. Aber vielleicht ist es Zeit, mal kurz innezuhalten und auf zu dieser Lebenscollage zurückzukehren, egal wie alt du gerade bist, und einfach mal zu gucken, okay, aus welcher Perspektive könnte ich das noch malen? That's it. Perspektive ändert alles. Es ändert alles. Beschwer dich über deinen Job. Okay, neue Perspektive, wie wär's mit? Über dein Business, neue Perspektive, wie wär's mit? Da nochmal diese Offenheit zu haben, sich neu zu erfinden, das ist großartig.
Hausch, hausch.
Hausch, hausch.
Die Yawanawa Indianer sagen würden, wenn du was Gutes gesprochen hast. Weil genau so ist es, und das hat mich eben auch nochmal daran erinnert, ne, im Vorgespräch war das, ne? Das komme gerade nicht mehr drauf, aber da war auch irgendeine Verbindung zu den Yawas, wie die das machen. Genau, nee, wo du eben meintest, in Myanmar mit diesen Fische fangen. Bei denen ist es genauso. Wir haben ja auch bei denen schon im Dschungel, im Urwald gelebt. Die gehen in den Urwald, die gehen weit, die jüngeren Männer, also Mitte 20, die völlig im Saft stehen, gute Augen haben, gut ausgebildet sind, und die jagen dann Tiere und bringen die Tiere dann mit aus dem Wald, und das ganze Dorf kann dann davon essen.
Vielleicht ist es das, was wir zumindest in der Persönlichkeitsentwicklung auch ein bisschen zur Verfügung stellen können. Ne? Diese Bibliothek des Wissens wird ja immer größer. Die kann auch total überlastend sein. Und deshalb findet ja auch jeder Mensch so seinen Mentor. Viele Leute sagen auch zu mir, hey Tobi, die Coaching-Branche, die Trainerbranche, die Speaker-Branche total überlaufen. Wenn du mich fragst, hat das gerade erst angefangen, weil die Probleme größer werden, braucht es mehr Menschen, die Support geben. Und es ist für jeden was da. Und du bist nicht tot, du bist vielleicht ein bisschen müde, du bist vielleicht pleite, aber du bist nicht tot. Deshalb finde jemanden, der dir für eine Zeit lang im Leben die Hand gibt, und du läufst einfach ein Schrittchen mit. Und der Pakt ist immer der gleiche, zumindest in den asiatischen Kulturen, die ich so liebe. Dann ist es deine Aufgabe, das an andere weiterzugeben. Das ist der Circle.
Und das Witzige ist ja, wenn du sagst, so ist, dass es Menschen gibt, die sagen, die Speaker-Branche ist völlig überlaufen. Wenn du als Veranstalter oder wir jetzt mit den X, ich meine, warum warst du so oft bei uns auf der Bühne oder die Laura? Oder ich hatte dich gefragt, warum du dieses Jahr jetzt bei Greater nicht auf dem Programm auftauchst. Ja, weil es immer die gleichen Fratzen sind jetzt, ohne Beleidigung oder despektierlich zu sein zu wollen. Aber irgendwie kommt da nichts nach. So, und dann gibt es die Leute, die sagen, ja, aber es ist völlig überlaufen und es ist kein Platz mehr da. Da ist so viel Platz, wenn es mal andere Leute geben würden, die dann da endlich mal reinwachsen, mehr oder weniger.
Das sich zu nehmen ist das eine, dann zu liefern ist natürlich das andere. Alles, was so einfach aussieht, ist schwer. Du weißt das selber als Redner auf der Bühne. Das sieht so einfach aus, ich stelle mich dahin, öffne mein Herz und erzähle was. Das kann funktionieren, aber am Ende des Tages, auch da brauchst du manchmal ein bisschen Handwerkszeug dazu. Ne? Da ist der Kleine aufgewacht.
Ja, ich glaube, der Rio ist gerade aufgewacht. Du hörst im Hintergrund.
Gut so. Der nimmt sich Raum übrigens. Das können wir doch lernen. Guck mal, Rio wacht auf, nimmt sich Raum. Nimm dir Raum. Hier bin ich. Nee, die meisten Leute trauen sich gar nicht, was zu sagen. I am here. Gib doch diesen Song. I am here. Das ist so geil. Du bist da. Du lebst.
Ja. Nimm's dir. Das ist ein cooler Vergleich, weil ich weiß, seit dem 19.11.22 ist einfach nichts mehr so, wie es vorher war. Aber und der ist mit so einer Urgewalt, mit so einer Präsenz in unser Leben gekommen. Wir haben noch eine Hausgeburt gemacht. Ich war ganz nah dabei. Ich hab ihn quasi, als er da rauskam und dann mit dieser Brachialgewalt geschrien, gekackt, alles auf einmal. Und ich dachte, boah, was ist denn hier los? Ja.
Und seitdem?
Seitdem keine Sekunde mehr langweilig.
Ja. Er nimmt sich Raum. Guck mal, das kann doch ein Mantra sein. Was können wir von Rio lernen? Ich entschließe mich dazu, Raum zu nehmen. Nicht zu sein wie alle, weil ich das Recht habe, besonders zu sein. Für meine Eltern, für mein Umfeld und dann Möglichkeiten zu suchen. Ich meine, du hast nur diese paar Jährchen. Fulfill them, love them. Aber beug niemandem dein Knie, verkauf nicht dein Leben an Träume anderer. Es ist alles deins, aufrecht bleiben. Und vielleicht darf ich das noch sagen. Ich glaube, das Schwierigste in dieser Zeit, bei dem, was wir gerade erleben, Kriege, gab es aber übrigens immer schon. Ne? Also ich habe ja meinen Vater mal hier interviewt, der ist ja im Zweiten Weltkrieg groß geworden. Wir glauben immer, es ist alles so dramatisch in unserem Leben. Hat es immer schon gegeben. das Schwierigste ist, ein guter Mensch zu bleiben. Das ist das Schwierigste. Weil diese innere Stimme, geht da nicht noch irgendwas, die ist auch immer da. Einfach ein guter Mensch bleiben. Freundlich sein, andere mitnehmen. Das ist in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht. Die Leute denken ja schon, du bist komisch, wenn du einfach nur freundlich in ein Geschäft gehst.
Ja, du willst irgendwas. Oder, ja, genau. So, was hat der denn vor?
Genau, da kann ich Ihnen irgendwie helfen? Warum? Ja, genau. Aha. Nee, ich wollte einfach nur freundlich Hallo sagen.
Ja. Ich liebe das auch, Leute zu schocken durch Freundlichkeit. So, weißt du, wenn ich da mit meiner Schlabber Joggingbuchs und Tätowierung unten auf die Straße gehe und den Müll wegbringe und die Leute trauen sich mich manchmal gar nicht anzugucken und dann extra freundlich sagen, guten Tag und wie geht's? Und ach, ist das ein schönes Wetter hier, Kaiserwetter, oder? Und oh, das ist aber ein netter, patenter junger Mann, sagen wir, schenkt er immer.
Und, ja, aber ist es nicht traurig, dass es auffällig ist?
Ja. Dass das nicht die Norm ist, ne?
Ja. Und da sind wir irgendwo ein bisschen verrutscht hier, wenn du mich fragst.
Ja, also weil die Leute natürlich auch beschäftigt gehalten werden. Du sagst ja auch, Kriege und so gab es schon immer. Es gab schon immer diese Ablenkung. Aber ich glaube, es wurde noch nie so offensichtlich wie bei Corona, wo man die Leute in zwei Lager spalten wollte, was alles gesagt wurde über diese Impfung. Da sind ja ganze Familien kaputt gegangen. Jetzt dieses Zwei-Parteien-System in den USA bei System, ja. Das ist ja schon immer da, dass man sagt, ich bin Republikaner, ich bin Demokrat. Es gab ja nie ein Mittelding. Das wurde ja bewusst so gemacht. Immer dieses Divide and Conquer. Das ist ja ein Konzept. Ja. Oder jetzt bist du, keine Ahnung, bist du für Ukraine, gegen Ukraine? Warum hast du denn keine Flagge in deinem Profilbild? Warum hast du keine Israel-Flagge? Das ist ja, um die Leute Körre zu machen.
In einer dauernden Alarmzustand zu halten. Dazu kommt noch das Handy, was blinkt und uns wie beim Spielautomaten in Las Vegas, wo die 90-Jährigen mit dem Sauerstoffgerät dran sitzen, weil es blinkt, andauernd in Alarmbereitschaft hält. Und ich will dir vielleicht noch einmal sagen, warum mein Konzept Deutschland für mich, ich habe bis vor 3 Jahren, bestimmt auch vor ein paar Jahren, als wir in Thailand am Tisch saßen, verteidigt aufs Messer, das ist das beste Land und alles toll. Und hier,
ja, ich weiß noch, du hast gesagt, du zahlst gerne deine Steuern und so.
Das habe ich wirklich so gemeint. Und ich könnte mir einen Teil meiner Zunge abschneiden, weil ich hinter diesen Vorhang einfach nicht geguckt habe und nicht nachvollziehen konnte, was kann dir hier passieren. Mein persönlicher Bruch mit diesem Land, jeder hat einen anderen. Mein persönlicher Bruch war in der Pandemie, als wir ein genehmigtes Seminar durchgeführt haben in Düsseldorf in einem Hotel. Und da kam, ich sage jetzt den Namen hier nicht, weil da läuft gerade noch ein, dauert ja ewig in Deutschland, ein Seminar und das wurde nachts vom Ordnungsamt unterbrochen und aufgelöst, mitten in Deutschland. Wir sind
da reingekommen.
Also wir sind da reingekommen.
Die Gestapo in ihren dunklen Jacken und Ordnungsamt.
Das kannst du dir nicht vorstellen.
Verfügung.
Wir haben Fotos gemacht von den Leuten, die da waren. Wie bei der Stasi.
Wow, what the fuck? Was ist damit hier recht auf, wie heißt das, Persönlichkeit und so? Nichts, ne?
Das wurde ja damals in der Zeit ausgehoben, eine Zeit.
Alles. Hier, Recht auf Unversehrtheit des Körpers wurde komplett ausgehoben. Recht auf freie Meinungsäußerung wurde komplett ausgehebelt. Es ist krass. Alles. Und jetzt wollen die Leute davon nichts mehr wissen.
Nee, das ist also, noch das. Aber das hat einen solchen... Ordnungsamt sind übrigens keine Beamten.
Ist der Rio hier gerade reinspaziert? Willst du mal gucken? Guck mal, wer da ist.
Kann er mal Hallo sagen? Hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Hast du geschlafen? Ich bin
ganz begeistert.
Hast du geschlafen? Kann der kleine Portugiesisch?
Fala Portugies? Bis jetzt kann ich nur Mama und Papa. Wir sind aufs dritte Wort gespannt.
Ja, das ist aber schon mal ganz. Das sind doch die wichtigsten Wörter deines Lebens. Ganz die Mama.
Ja, der ist ganz in awe.
Oh, wie schön. Das habt ihr sehr gut hinbekommen. Danke. Den kleinen Mann. Wir sind hier auch gleich fertig.
Ja.
Kleiner
okay,
Rio.
Wir sind hier gleich fertig. Mami, dann kommt der Papi.
Der Dampfplauderer hat genug geredet hier.
Ja. Ja, der wollte unbedingt rein, sagt sie. Aber jetzt kommt er wieder. wieder hoch.
Kann er mit ins Interview?
Ja, der kann kurz mit. Wo waren wir denn jetzt? Ach so, die, bei dem krasse
Ordnungsamt. Die ja gar kein, das wusste ich übrigens auch nicht, da steht ja Ordnungsamt hinten drauf, die das ausführen, sind zum Großteil gar keine Beamten, fast niemand. Das sind alles Dinge, die ich nicht wusste.
Ja, das haben sind, gesagt, manchmal sind das Subunternehmen, das sind irgendwelche, ja nicht Tagelöhner, aber natürlich nicht voll komplett ausgebildete Leute, sondern die kriegen Jacke übergezogen. Und die, haben die bestimmt, Jacke verleiht denen dann eine gewisse Autorität und bei manchen Leuten ist das ja gar nicht so förderlich.
Ne? Und jetzt kommt, ich bin ja in Persönlichkeitsstruktur 23 Jahre Lufthansa, ich habe ja auch Empathie und Höflichkeit auch hoch. Es gibt bestimmt auch gute, es gibt auch bestimmt Leute, die das richtig toll machen, aber diese Truppe, die da aufgeschlagen ist, das ist kein Seminar, das ist irgendwelcher esoterischer Hokuspokus, das lösen wir jetzt auf. Das hat so einen Bruch in meinem Konstrukt gegeben, als hätte man wirklich eine Seifenblase mit einer Nadel zerplatzt. Und
krass,
und
danach,
genau. Ja, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, was ist hier noch? Wo werde ich hier noch verarscht? Und dann habe ich mal angefangen, ein paar Sachen zu hinterfragen. Und dann bin ich nach Nordzypern gegangen und habe mir dort mein zweites Zuhause aufgebaut, weil ich gesagt habe, Moment mal, also ich setze hier nicht alles auf eine Karte, ich bin noch nicht bescheuert.
Cool, das zeugt aber auch von Größe, dass du das jetzt so oft nochmal sagst, dass du doch auch länger vielleicht in diesem System verheddert gewesen bist, ohne es zu sehen, weil das System ist ja auch so perfide aufgebaut und so perfekt. Das System macht ja nur, was ein System machen soll. Es nähert sich von selbst und wird immer besser darin.
Ja.
Und das dann wird wirklich immer irgendwann mal zu hinterblicken.
Und ja, es wird immer besser und es will sich ja, es will ja, dass, es will ja nur, dass es sich selber erhält. Ne?
Ja, ja.
Aber dann zum Beispiel zu sehen in Nordzypern, wie einfach Dinge sein können. Weißt du, ich habe, um ein Stiftungskonto bei der Deutschen Bank zu eröffnen, braucht 5 Monate. Auf Nordzypern 30 Minuten, inklusive einer Finanzierung. Also das ist so.
Ja, wenn man will, geht's. Ne? Das ist ja das Ding, dass viele Leute gar nicht mehr glauben können, dass es doch auch anders sein könnte oder anders gehen könnte. Weil das System so überzeugend ist, weil das System natürlich auch die Meinungsverstärker auf ihrer Seite hat, wie die Medien. Und weil das System auch dann so viele Leute infiltriert hat mit dieser Massenhypnose, die dich versuchen natürlich in diesem System, in dieser Massenhypnose zu halten. Also ist das wirklich Hut ab für jeden, der es schafft, da rauszukommen und das zu durchblicken und zu hinterfragen.
Das ist auch kein leichter Weg, weil dann fängst du quasi wieder bei Null an und deine Freunde sagen, okay, jetzt ist er komplett verrückt.
Weißt du, ja, je nachdem, was man für Freunde hat.
Je nachdem, was man vor, aber Nordzypern, da denken ja Leute, du wirst beim Grenzübertritt erschossen. Also das ist halt so, wieso, warum?
Oder Brasilien ist so gefährlich, du wirst direkt überfallen und so Sachen. Ja, klar, dann
ja, sofort, am Flughafen schon.
Sachen, die da aufkommen.
Ja. Ich okay, freue mich
mal. Für jeden. Den Rio mal eben, geben an Rio, dann machen wir zu Ende. Den Rio an Rio. Rio und Yara, willst du auch nochmal? Nee.
Sind wir noch live?
Oder? Ja, wir sind immer live. Also mehr oder weniger live. Wir zeichnen gerade auf. Und danach geht's live.
Danach geht's live. Ja, also ich freue mich für jeden, der es schafft, den Kopf über die Wasseroberfläche zu nehmen, da zu bleiben. Boah, ist das scheiße viel Arbeit.
Voll. Was war denn? Ja, als kritischer Journalist, genau, aber da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wollte ich dich noch fragen. Da haben auch ein paar Leute geschrieben, weil du glaubst gar nicht, wie wenig Leute sich getraut haben, während der Corona-Zeit die Klappe aufzumachen. Ich meine, ich bin jetzt gegen dich kein großer Kanal. Aber ich hatte so das Gefühl, dass viele Leute dann gekommen sind, die enttäuscht gewesen sind von Laura wegen verschiedenen Aktionen. Aber jeder macht ja immer nur das, was er in seinem besten Wissen und Gewissen machen kann mit den Informationen, die man zur Verfügung hat. Und bei dir war, glaube ich, ein Vorwurf, dass du irgendwelche 2G, 3G, ich habe da aber auch nie durchgeblickt, Veranstaltungen gemacht hast und dann sind die Leute doch nicht reingekommen mit 3G, obwohl das als 2G, also ich bringe das gerade durcheinander, aber irgendwie war da auch Konfusion und meinte, ja, da hat der Tobi dann auch Mist gemacht während Corona.
Kann ich super gerne auch was zu sagen, habe mich interessanterweise noch nie jemand gefragt, da gab es natürlich damals ein paar Kommentare zu. Aber auch da gibt es wie so oft zwei Welten und eine Geschichte. Wenn ich auf Tour bin, übrigens auch bei der neuen Tour, bin ich nicht der Veranstalter, sondern ich bin der gebuchte Künstler. Das heißt, da gibt es eine Halle, da gibt es ein Technikteam, Caterer, was auch immer, wie viele Leute. Sagen wir mal einen Stamm von ungefähr so 40 Leuten, die direkt in der Abhängigkeit sind, wird diese Veranstaltung durchgeführt oder nicht. Damals, am Ende der Pandemie, als es dann diese 3G, 2G habe ich gesagt, mache ich nicht, als diese 3G 3G-Regelung.
Was, ist ja auch egal. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. 3G war geimpft und 2G nicht.
Oder genesen.
Okay.
Genau, diese Sache. Da gab es Veranstaltungen, wo das Team zu mir sagt, Tobi, wenn wir das jetzt absagen, und ich habe ja ganz viele Sachen abgesagt, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich hier nicht mit, ich bin noch nicht bescheuert, da haben hier 50 Leute keinen Job. Und da zwischendurch so Entscheidungen zu treffen, weil ich in der Pandemie gleichzeitig auch noch, ich hatte ja nur Live-Events vorher, gar nichts online, ich war online überhaupt nicht aufgestellt. Habe ich über mehrere Monate, und das soll jetzt hier bitte nicht die Opfernummer werden, um Gottes Willen, habe ich meine Mitarbeitenden aus meiner eigenen Tasche bezahlt, damit ich niemanden entlassen muss, meine Angestellten. Nur es war ab einem Punkt am Ende, und die Kritik kann ich komplett verstehen, sind jetzt hier 50 Leute auf der Straße, oder höre ich auf das, bitte mach doch zumindest diese Veranstaltung zu Ende und wir kompensieren, wer nicht kommt, weil ansonsten können wir die auch nicht mehr bezahlen. Den Caterer nicht, die Garderobenfrau nicht, und das war eine Wahnsinns-Zwickmühle. Würde ich das nochmal so machen? Nein, auf keinen Fall. Würde ich nicht nochmal so machen.
Ich glaube, viele haben was gelernt aus Corona. Was ist dein Takeaway aus Corona neben diesem Wake-up? Also bei dir war es ja dieser Wake-up-Moment, ne? Den kann ja keiner mehr nehmen.
Das Drama auszuhalten, das ist mein größtes Learning. Das Drama beginnt ja jetzt schon wieder, wenn wir reden ja, es gibt ja nichts anderes als Krieg im Fernsehen und Angst vor Russland und das wird ja immer größer.
Und man sollte sich ja positionieren.
Genau. Ich soll eine Meinung äußern, am besten ja, jetzt. Ja. Und wenn die pro oder contra Russland bin, bin ich direkt wieder für eine Gruppe das Arschloch. Ja. Und da, mein Learning ist, das auszuhalten, standing ground, aushalten.
Aushalten, ja.
Niemand kann dich oder mich zwingen, überhaupt eine Meinung zu etwas zu äußern, laut. Musst du auch nicht. Das ist übrigens auch saugefährlich, haben wir gerade schon drüber gesprochen, weil eine Gruppe wird dich dafür immer hassen, egal was du tust. Ja. Aber das ist mein größtes Learning, zu wissen, dass wenn Mikro bei mir alles in Ordnung ist und ich im Reinen bin und ich mich sicher fühle, kann ich das ausstrahlen auf eine kleine Gruppe um mich herum. Die strahlen das wieder aus auf eine kleine Gruppe und wir sind gemeinsam geschützt. Das habe ich gelernt. Mhm. Und wenn sowas nochmal kommt, und das ist was ich auch laut sage und jedem rate, wenn sowas nochmal kommt, egal in welcher Form, ob es Klima ist, Krieg, Einschränkungen bei einer Pandemie, und du fühlst dich eingeschränkt von einem System, was du selber gewählt hast, nochmal, jede Politesse, jeder Polizist, jeder Bundeswehrsoldat, das sind alles, du bezahlst die, die werden von Steuergeldern bezahlt. Das wird nie in Relation gesetzt, das sind deine Mitarbeitenden. Die sind
für dich da, ja genau.
Genau, nicht gegen dich, die sind für dich da. Null.
Ja, auch dann die Politiker, die sind für dich da. Du hast sie gewählt, damit sie gute Sachen für dich machen.
Genau.
Damit sie dein Leben verbessern.
Und dafür werden sie fürstlich entlohnt.
Und dass sie auch ihre Wahlversprechen halten. Das Lustige war, ich glaube, da war gerade Bundestagswahl, da wurde gerade Scholz, heißt er, ne? Scholz gewählt,
ja. Bundeskanzler. Der heißt Scholz.
So weit bin ich raus, genau. Und ich weiß noch, ein großes Wahlversprechen der FDP war, mit uns gibt's keine Impfpflicht. Die ja dann aus verschiedensten Gründen ja komplett dann auch wieder irgendwann, konnte man einfach nicht halten. Egal. So, und ich weiß noch, dass dann viele, also die, nicht viele, aber die wenigen, die noch in Deutschland zur Wahl gegangen sind, die meinem Kanal gefolgt sind, haben gesagt, ja, wenn dann FDP, weil die machen keine Impfpflicht, die sind cool, die sind für uns da. Und rate mal, was, glaube 2 Wochen oder 3 Wochen nach der Wahl passiert ist, dass die umgekippt sind, dass der Lindner gesagt hat, wir sind beim Scholz und wir machen diese, ich habe das durch Zufall auf irgendeiner Zeitung dann gesehen, und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, wie kann jetzt immer noch jemand irgendeine Volkspartei wählen? Nach diesen ganzen Geschichten, jetzt die FDP, morgens ist die SPD, übermorgen die CDU, es ist der Wahnsinn.
Es ist auch da, ich habe ja den Satz vorhin schon mal gesagt, wir nähren das Konzept ja selber mit. Also jeder von uns trägt ja die Verantwortung für das System. Nur was ich jedem sagen würde, ist, ob du dann einen Plan B hast oder nicht, um das nochmal zu machen, also Krieg, Pandemie, Klima, was auch immer, du darfst nicht mehr reisen, du darfst irgendwas nicht, bist du für dich in der Verantwortung für deine Familie, irgendwo auf diesem Planeten, wo es liberaler oder freier ist, bis dahin einen Plan B aufgebaut zu haben. Dass du da Geld hast, dass du da Dinge hast, dass du sorgst für Menschen in deiner direkten Umgebung. Und das hat mit Egoismus überhaupt gar nichts zu tun, weil am Ende des Tages ist die kleinste konforme Einheit die Familie. Wie auch immer du die definierst, kann auch deine beste Freundin sein, kann deine Mutter sein. Ich will den Begriff größer machen. Und dann nimmst du dein Köfferchen, setzt dich in dein Auto und gehst. Und ganz viele haben eben gar nichts. Ob das Brasilien ist oder Nordzypern, vollkommen egal. Aber irgendwo, wo du weißt, okay, da habe ich so ein Safe Haven für mich entwickelt. Und wer das nicht fühlt das und glaubt, hier ist alles in Ordnung und alles sicher, dem kann ich leider auch nicht helfen.
Nee.
Das ist übrigens auch Rebellion. Rebellion, aber ich will auch noch sagen, was Rebellion nicht ist. Rebellion ist nicht Flughäfen lahmlegen, die Bahn noch weiter runter zu wirtschaften.
Sich auf die Straße zu kleben.
Das ist nicht Rebellion. Das ist nicht Rebellion. Rebellion ist mit anderen zusammen in die Hände spucken, aufforsten.
Für was und nicht gegen was, ne?
Für etwas.
Weil sonst nährst du ja wieder das Böse im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du jetzt, ich bin gegen das, ich bin gegen den, ich bin gegen jenes. Dadurch lenkst du wieder die Aufmerksamkeit dahin und worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, das wird ja in der Regel dann immer größer, auch in einer kleinen Welt.
Guck mal, ich sag jetzt mal noch. Ich sage jetzt mal noch.
Für Freiheit. Äußerung, für genau. Selbstbestimmung des Körpers. Für Gemeinschaft.
Für Arbeitsmodelle, die für Menschen sind. Für ein Schulsystem, das für Kinder ist. Und ich sage jetzt mal noch eine Sache, die ich mag ja auch ein paar provokative Aussagen, traue ich mich ja auch wieder. Wir reden hier in Deutschland, wir haben ja nicht kein Wirtschaftswachstum, wir haben ja Minus. Also die Welt lacht ja über uns, du bist ja viel in der Welt. Die Welt lacht sich ja kaputt über uns, zumindest da, wo ich so bin. Zumindest was unser Wachstum angeht. Wir tun ja immer so, als wären wir...
Das meiste, was ich höre, als ich gesagt habe, wir wollen dann auch mal nach einem Jahr Brasilien, nach Deutschland, wenn du wüsstest, in Deutschland, oh nein, da geht der Bach runter und da. Also, die Stimmung ist nicht gut. Und ich weiß nicht, ich höre zum Beispiel richtig gerne einen Online-Marketing-Podcast, der heißt OMR, die machen auch ein großes Festival.
OMR kenne ich, ja.
Mit dem Philipp Westermeier.
Ja.
Und den höre ich regelmäßig. Und seit 2-3 Jahren, die Frage hat der Philipp vorher nie gestellt, und das sind immer nur so Hochkaräter aus der Startup-Welt, ne, die wirklich die Welt verändert haben oder gerade verändern. Ist Deutschland noch zu retten? Ist Europa noch zu retten? Was können wir machen? Wie können wir das Ruder rumreißen? Und ich dachte, fuck, diese Fragen sind früher nie aufgekommen. Und wenn der Philipp das als voll informierter Mensch, so wie er ist, mit seinen Connections und Kontakten, das regelmäßig im Kopf hat und das wirklich jeden Gast fragt, dann ist, glaube ich, ja, kurz wie gesagt, waren 5 vor 12.
Ich persönlich glaube, dass dieses Old Europe, das ist schon eingetreten, weil wir einfach ich versuche es immer mir auf einer Mikroebene zu erklären. Wenn wir jetzt ein kleines Hotel hätten, wir beide, und das führen wir in irgendeiner Stadt irgendwo, und da haben wir irgendwann die Zimmer nicht renoviert, aus irgendeinem Grund, und sagen, das machen wir übernächstes Jahr, und irgendwann haben wir da Schimmel drin, die Zimmer lassen wir dann zu, und wir nehmen die, und da machen wir Farbe drauf. Dieser Investitionsstau, der irgendwann nicht mehr greifbar ist, den Gäste nicht mehr zahlen können, den auch kein Mitarbeiter mehr leisten kann, weil dann die Verschuldung immer größer wird. Ich habe gestern gelesen, bis 2070, wie die Staatsverschuldung in Deutschland aussehen wird bei aktuellen Ausgaben. Und da reden wir nicht von zusätzlichen Krisen, die passieren.
Plus Inflation.
Die große Wirtschaftskrisenhammer ist ja noch gar nicht passiert. Diskutieren wir tatsächlich die 4-Tage-Woche? Und das ist einfach für mich so weit weg in meinem Verständnis, wir müssen doch aufbauen, wir müssen doch für unsere Kinder, zumindest wenn wir hier wohnen in dem Land, dafür sorgen, dass mehr für alle da ist und nicht alle tun weniger. Es ist für mich einfach nicht greifbar. Tut mir leid.
Ja, mir fehlen oftmals auch die Worte, wobei ich auch schon vor Corona dachte, die Dinge sind so offensichtlich, dann während Corona wurden sie noch offensichtlicher und scheinbar ist immer noch ein Weg, aber man soll sich nicht ermutigen lassen. Du bist am Start, du machst deine Tour, du machst dein Buch. Ich bin für die Leute da. So wie ich bei Corona am Start war, werde ich bei allen anderen Krisen auch wieder für alle da sein. Und Moment werden die Leute erwachen, die werden aufpoppen und dann gibt es kein Zurück mehr. Das ist ja das Schöne. Ja. Wenn du einmal verstanden hast und diese Matrix entschlüsselt hast, dann kannst du auch nie wieder zurück. Das ist wie, wenn ein kleines Kind einmal rausfindet, der Weihnachtsmann war vielleicht immer der Papa oder der Onkel. Der wird nie wieder an den Weihnachtsmann glauben.
Achte.
Oh, shit.
Ja, ich sage immer, wenn das Maiskorn einmal geploppt ist, wird sich's nie wieder in Maiskorn verwandeln. Ne? Aber damit ist man auch nicht handelbar. Auch dann brauchst du mehr Raum. Und dann geht das, dieser Circle wieder los. Dann wirst du wieder kritisiert, wieder ausgelacht. Ne?
Klar.
Nochmal,
du wirst ja immer gefährlicher für das System, je unabhängiger du bist, je mehr Krypto du hast, je mehr Wohnorte du hast, je als Selbstständiger, als glücklicher Mensch. Du lässt dich ja als nicht mehr zeitungslesender Mensch, fernsehschauender Mensch. Du bist ja immer unkontrollierbar und immer wilder für die in deren Augen. Und deshalb wirst du auch zu einer immer größeren Gefahr. Und deshalb unter Umständen vielleicht auch immer mehr bekämpft, wie bei dir jetzt mit den Mainstream-Medien.
Auf jeden Fall.
Wenn du das dann auch noch propagierst und auf eine Bühne gehst und dann davon erzählst, ist natürlich nicht schön in deren Augen.
Nee, und ich meine, die haben dann natürlich auch Dinge gesucht, die wirklich schwer, wie soll ich es mal formulieren? Also da war zum Beispiel drin, dass ich in einem Interview gesagt hätte, ich wäre auf 10 Schulen gewesen, und dann habe ich in einem gesagt, ich wäre auf 7 Schulen gewesen, und dann sagen die Medien, ja, der war überhaupt nicht auf so vielen Schulen, das stimmt alles nicht. Also da wird dann drauf rumgeritten, auf wie viele Schulen ich war, was glaube ich niemand
interessiert. Und ich habe jetzt auch was Lustiges gehört, irgendwo, ich weiß nicht, in Deutschland sogar ein Zoo, die lassen Affen töten oder einschläfern, weil die zu viel Affen haben und nicht mehr damit klarkommen. Und dann haben die sich bei Cowlitz Hills, kennst du vielleicht auch Bill und Tom Cowlitz von die haben einen sehr erfolgreichen Podcast, die haben sich dann auch darüber aufgeregt, absolute Tierfreunde. Ne? Und der Bill oder einer von denen hat dann diesen Zoo-Menschen als Idioten oder so beschimpft. Oder, was heißt beschimpft? Tituliert, weil die darüber gesprochen haben. Und dann stand am nächsten Tag in der Bild-Zeitung, dann ging es nur noch darum, dass Bill Kaulitz sich im Ton vergreift auf dem Podcast gegenüber diesem Zoowärter, der eigentlich diese Affen töten will, und haben dann diesen Zoowärter angerufen, ob er nicht eine Klage machen will wegen Verleumdung.
Nein.
Oder schlecht. Ja.
Das ist zum Beispiel was, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich hau's mal bei dir raus, weil das ist ja auch sehr systemkritisch. Ich hatte da eine Sache in diesem, du kriegst dann ja so einen Fragekatalog von den Medien, ne? Da steht dann so drin, wir werfen ihnen das, also fühlt sich wie bei einem Tribunal. Ein Vorwurf nach dem anderen.
Zeitfrist eine Stunde oder so.
Mehr. Wochen hat das gedauert, alleine die Sachen rauszusuchen. Die haben mich ja, ich meine,
wenn die dann nach einem Statement von dir fragen, manchmal sagen die, okay, hier, du hast jetzt eine Stunde Zeit darauf zu reagieren.
Stunde Zeit, ja, oder einen Tag, ja, genau.
Und dann hast du so einen Fragenkatalog von 85 Fragen.
Und da muss ich dann Sachen aus dem Kindergarten raussuchen. Also meine gesamte Existenz wurde in Frage gestellt, aber das Perfideste an der Sache war, dass mir ein Brief zugespielt wurde von einem Unternehmen, wo ich vor 11,5 Jahren Trainings gegeben habe, Kommunikationstrainings, wo das Medium das Unternehmen fragt, werden Sie denn jetzt rechtliche Schritte gegen den Herrn Beck einleiten? Fragezeichen. Wo ich mich so frage, Moment mal, drittes Organ, bist du jetzt das zweite Organ geworden? Machst du jetzt Gerichtbarkeit oder machst du unabhängigen Journalismus? Dann muss man schon fair spielen. Du findest bei jedem was. Du hast auch bei mir was gefunden und das ist komplett in Ordnung. Der Teil ist komplett in Ordnung. Aber wenn, dann müssen beide Seiten fair spielen.
Und das ist ja auch diese Kultur, in der wir gerade leben, und darum ist es so wichtig, auch diese Stimmen zu haben von dir und von mir, glaube ich auch. Diese Cancel-Kultur, dieses eine Sache irgendwo vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, wie du gesagt hast, wir sind alles unperfekte Menschen auf dem Weg, jeden Tag ein Stückchen besser zu werden. Aber mehr sind wir nicht. Aber auch jeder Journalist ist das. Und dann diese Leute komplett weg zu canceln, die nennen das ja auch canceln, und versuchen, dir jegliche Grundlage zu entziehen, um jemals wieder auf die Beine zu kommen.
Und weißt du was? Es hat nicht funktioniert. Danach kam der Spiegel Bestseller Platz 1. Nach dem Bericht. Ja, jawohl. Da habe ich auch gedacht, ey, upsi, scheint ja doch noch ein paar Leute zu geben, die ein bisschen durchgucken. Die sind zu meinem 70- oder 75-jährigen Schuldirektor nach Wuppertal gefahren, auf Gebührengeldkosten. Das muss man auf einer Zwangs-, einer Zwangsgebühr. Also das ist
Abgabe. Stell dir mal vor, du guckst gar kein Fernsehen und ich glaube, es reicht, du hast einen Internetzugang zu Hause.
Ja, reicht, musst du bezahlen.
Musst du bezahlen.
Und dann sind die da hingefahren und mein Schuldirektor wird interviewt und dann sagt der, mit dem ihm zur Verfügung gestellten Informationen, ja, was der Beck sagt, das stimmt nicht, das ist gelogen, man kann nicht fünfmal das Gymnasium wechseln, dann wird man runtergestuft, kommt in die Hauptschule. Damit, was er sagt, hat er vollkommen recht. Jetzt kommt das Aber. Meine Mutter ist selber Lehrerin, Beamte, katholische Religion und Sport. Meine Mutter hat mich immer, weil ich ein schwacher Schüler war, im Halbjahr von der Schule genommen, bevor ich sitzen geblieben bin. Und ist dann zu einer anderen Schule gegangen und hat gesagt, ich bin auch Kollegin, lassen wir ihn mal hier mit dieser anderen Schulform. Vielleicht hat er eine Chance, eines Tages ein Abitur oder einen Abschluss zu machen.
Ja.
Da, diese Informationen liegen dem Sender alle vor, inklusive der Zeugnisse, schwarz auf weiß mit einem Stempel von Nordrhein-Westfalen, wurde nicht gesendet. Gesendet wurde, der Beck lügt, der Direktor sagt, der lügt, die Zeugnisse gelten nicht. Und das ist unfair.
Aber wie surreal das auch alles ist, auf so, sag ich mal, auf trivialen, kleinen, marginalen Sachen rumzureiten, um damit deine Gesamtreputation quasi in Frage zu stellen. Das war, glaube ich, die Agenda, ne? Sie sagen, der hat in seinem Lebenslauf da schon hier und da das gesagt, das passt nicht zusammen. Also kann man ihn auch nicht abnehmen mit dem, was er sich auf der Bühne, was er da erzählt.
Also ich glaube auch da, ich bin ja auch Künstler und Redner, wenn ich sage, ich laufe in Thailand in einen Tempel und ein Mönch schwebte über einem Altar, dann schwebte der nicht, das sah so aus. Also die künstlerische Freiheit, die muss ich mir auf der Bühne schon in Form von Geschichten erzählen nehmen dürfen. Das, was dann daraus gemacht wird, das hätte ich einfach nicht gedacht, dass ich die Wichtigkeit habe, dass ich damit mal lande. Lass es mal so formulieren.
Das zeigt aber auch so ein bisschen Desperation. Es zeigt einfach die Verzweiflung, es zeigt einfach die, wie du schon sagtest, auch so ein bisschen die Machtlosigkeit, weil erst recht oder zu Recht bist du danach dann auf die Bestsellerliste Nummer 1 im Spiegel gekommen.
Ja, das heißt, und das kann man nicht faken. Das ob das Buch jetzt so toll ist, I don't know, viele finden es toll, aber ja, es gibt eine Gruppe, das ist vielleicht noch ein Learning der letzten 2 Jahre.
Warte, und eine Sache, eine Quintessenz, was mir dazu noch einfällt, ist wirklich no panic, also wie du schon sagtest, dann auch in dieser Krise standhaft bleiben, auch nicht zu, die sind nicht besser als du, die haben nicht mehr Macht über dich, die haben nicht eine bessere Ausbildung, wie du schon sagst, man könnte sich dann auch wieder verlieren und klein machen lassen und auf einmal traut man sich nicht mehr, das zu sagen, was man sagen will. Und genau das wollen die ja erreichen. Deshalb niemals, niemals, niemals von irgendjemandem sich kleiner machen lassen.
Genau. Hat auch niemand das Recht dazu. Und am Ende des Tages, rückblickend zu dem Ganzen, ist es so, dass das sind ja sterbende Systeme. Jede Sendung gucken weniger Leute. Jede Woche liest einer weniger die Zeitung. Und das sind ja Hunderttausende. Und so be it.
Absolut Krise bei denen. Und das sind so die letzten Versuche. Ich meine, umso mehr, du kannst das ja nachvollziehen, vielleicht wenn du kurz vorm Sterben ertrinken bist, umso mehr versuchst du dich ja selber zu retten. Und umso krassere Maßnahmen ergreifst du dann. Und dann.
Ja. Es gibt noch eine positive Sache, die ich gelernt habe. Und zwar, ich habe das vorhin einmal angerissen, das sind die Weltbilder. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich glaube, dass eine Journalistin oder ein Journalist wirklich in ihrer Form des Weltblicks sogar damit helfen und aufklären will. Sie war nur nicht da. Und das ist halt der Punkt. Du kannst nur über etwas berichten, wo du selber da warst. Wenn du nach Mallorca fliegst und du bist einen Tag bei El Arenal, es riecht nach Erbrochenem, nach Urin, dir purzeln 4 besoffene Engländerinnen in den Arm und schreien, Ficken!
Oder der Meurer in seinen 20ern.
Oder der Beck
war ich da. In seinen 20ern.
Oder der Beck auch. Das gibt's, aber es gibt auch den schönsten Strand in Europa und es gibt auch Ecken an einem Felsen, die dir den Atem nehmen, dass du weinen möchtest. Auch das ist Mallorca. Und wenn, dann musst du schon hinfahren.
Ja.
Ja.
Yes.
So be it.
So be it.
So be it.
Das war ein Rundumschlag.
Ja. Rundumschlag.
Ja, mein Lieber.
Wir sehen uns live in der Halle in Krefeld bei der Tour.
In Krefeld sehen wir uns. Ist die Tour schon im Gange? Also hast du jetzt alle paar Tage Auftritte oder wie ist das?
Die Tour beginnt nach den Osterferien. Nach den Osterferien geht's los, 35 Städte. Das ist Hochleistungssport, diese Abende. Vor allem, weil die energetisch halt was aufbauen. Ne? Also wir machen da halt richtig, kennst ja, wie das bei uns so ist. Ne? Darauf freue ich mich total, weil ich weiß, dass jeder, der da rausgeht, danach die Welt anzündet und für eine Zeit lang, weil du musst das Feuer wieder anzünden, weil sonst geht's aus, für eine Zeit lang die innere Flamme wieder fühlt und dann brauchst du eigentlich nur noch was, was dir Zunder gibt und dann bist du frei.
Bist du frei. Ich freue mich total drauf. Vielleicht sehe ich auch ein paar Leute vom Podcast. Danke, Tobi, für deine Zeit. Würdest du sagen, diese vier Fuck-Ups hast du jetzt hinter dir gelassen oder ist es so, dass es für immer nachwirken wird? Wie du sagst, viele Sachen hast du ja jetzt auch nochmal neu für dich gesehen und aufgestellt und verinnerlicht.
Weißt du, die Jahre davor ist mir nur die Sonne ins Gesicht gelacht. Eine große Bühne zur nächsten, ein Auftrag nach dem anderen, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und zu verstehen, dass die Gesetze des Universums funktionieren, dass Ups and Downs ins Leben kommen und die Wellen kommen. Ich weiß jetzt, dass die Welle kommt, die nächste, und ich kann mich darauf vorbereiten. Und dafür bin ich dankbar. Währenddessen du in der Welle unten runtergedrückt wirst, ist es richtig kacke. Das ist Kampf. Aber ich werde nicht aufgeben. Niemals, egal was kommt, egal welcher Artikel kommt. Ich werde, wenn es meinen Gesundheitszustand zulässt, und auch daran arbeite ich, mit 85 auf der Bühne stehen und weiter Menschen anzünden, weil das ist das Einzige, was ich kann.
Sehr geil. Dazu gibt es auch einen coolen Spruch, nämlich Amor Fati. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Konzept. Und da geht es dann darum, immer wieder das Schicksal neu zu umarmen, neu zu empfangen. Und das ist so ein bisschen konträr zu dem, alles immer Luft und Liebe, happy, happy. Und wir machen positive Affirmations und unser Leben wird den ganzen Tag so weitergehen, wie es jetzt ist, sondern es werden auch immer wieder Setbacks kommen, es werden Krisen kommen, es wird vielleicht ein Klimathema kommen, whatever, aber das dann einfach standfest und sicher für sich zu verarbeiten und zu empfangen.
So sieht's aus. Danke für unsere gemeinsame Reise und auch nochmal dir ein ganz fettes Dankeschön, nicht nur für dieses Interview, sondern du warst einer derjenigen, der an mich geglaubt hat, als das noch nicht so groß war alles, der ein X war zu Beginn meiner Rednerzeit.
Ach krass. Ja, für mich warst du damals schon riesig und sehr, 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 sehr inspirational. Nee, war cool. War echt eine geile Phase, dass du immer wieder auch auf der DNX am Start gewesen bist. Ich erinnere mich so, so, so gerne daran. Und freue mich, dass wir uns bald live wiedersehen. So, jetzt
treffen wir uns. Sehr, sehr gerne.
Liebe Grüße. Bis bald. Danke, mein lieber Tobi. Ciao. Tschüss.